wissen, was halt diese abkürzende Schreibweise bedeutet. Also das soll heißen, dass wir dem Pfad bei minus tau halbe, wobei tau gegen unendlich geht, bei 0 starten lassen und bei plus tau halbe, also im plus unendlichen, auch bei 0. Und hier dann halt Limes tau gegen unendlich einbauen. Und dieses 1 durch z also das ist auch ein Pfadintegral, genau wie es hier steht. Also Integral dy e hoch minus euklidische Wirkung von y. Also man kann das sozusagen als Normierung ansehen. Gut, also das, denke ich, ist somit die zentralste Gleichung, die wir wahrscheinlich im ganzen Semester haben, halt meistens dann angewandt auf Quantenfelder. Also das solltet ihr wirklich verstehen, was jetzt an der Tafel steht. Und wenn nicht, dann guckt euch das nochmal an oder versucht euch das auch auswendig zu merken. Gut, soweit sind wir also gekommen. Jetzt so ein paar Ergänzungen dazu. Also das Ganze, die Formel und auch die Rechnung vom letzten Mal, kann man sich leicht überlegen, geht analog für mehr als zwei Operatoren x von tj bis x von tau 1 und auch zusammen gesetzte Operatoren, also O, J von X, wie muss ich schreiben, doch O, J von X von Tau, J und so weiter bis O, 1 von X von Tau, 1. Also das erste, glaube ich, ist klar, ich kann halt mehr x reinschreiben und das zweite ist wahrscheinlich auch verständlich, ich kann halt eine Funktion sozusagen von x bilden. Ich kann halt anstelle von x auch x Quadrat oder x hoch 10 oder irgendeine andere Funktion, Cosinus von x oder so schreiben, wobei halt irgendwie diese O so definiert sind, dass alle x dann vom gleichen Zeitpunkt abhängen. Gut, und also was dafür halt rauskommt, das kann man im Prinzip dann natürlich raten, das ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Das ist das zeitgeordnete Produkt von OJ von X von Tau J bis O1 von X von Tau 1 von der Vakuum-Erwartungswert im Prinzip. Wenn man es sauber macht, müssen hier halt wieder Operatoren drauf. Und das ist, und jetzt lasse ich wieder diese Randbedingungen und so weg. Die sind natürlich die gleichen. 1 durch z Integral dy. Und jetzt halt das, was auf der Seite Operatoren ist, wird halt da üben dann normale Funktionen von y sein. Also O, J von y von Tau J bis O 1 von y. Von Tau 1 e hoch minus SI von Y. Gut, und also das haben wir das letzte Mal oder letztes Jahr, glaube ich, ausreichend besprochen. Das ist halt die Zeitordnung. Ich denke, das muss ich nicht wieder definieren, dass halt die großen Zeiten ganz links stehen und dann sortiert bis zu den kleinen Zeiten rechts. Und dann haben wir auch letztes Mal ja zumindest das Beispiel von zwei Operatoren gesehen, wie die reinkommt und dass die halt automatisch entsteht. Also im Prinzip eigentlich ist diese Gleichung da die allgemeine und der oberen noch vorzuziehen und zu merken, aber ich glaube, da ist kein großer konzeptioneller Unterschied da. Dann auch eine Sache, die ich nicht nochmal vorrechnen will, sondern die eine Übungsaufgabe sein kann für euch. Ich könnte jetzt natürlich wieder auf den Anfang dieses Kapitels, ich glaube Vakuumerwartungswerte heißt, zurückkehren und halt dann das Minkowski-Pfadintegral mir angucken, ob ich da selbiges tun kann. Und man, natürlich funktioniert das irgendwie 1:1 und muss halt an manchen Stellen dann wieder ein Auge zudrücken und halt wenn, also gerade da zum Beispiel in der Wirkung, wenn da halt ein I steht oder wenn irgendwie der Zeitentwickler E hoch I hat und irgendeine Integration oder was fällig wird, muss man halt ein Auge zudrücken und da wieder einen minimalen positiven Realteil geben und dann geht diese Rechnung 1:1 durch und man kriegt praktisch einen Ausdruck, der analog ausschaut. Schreibe ich vielleicht jetzt mit einer anderen Farbe hin. Und was ich hier verändert, ist halt einfach mal die Notation, dass nicht Tau J steht, sondern TJ bzw. T1. Also dann sind es wirkliche physikalische Zeiten. Und naja, da üben tut sich auch nicht übermäßig viel. Muss halt auch TJ und T1 stehen. Und hier steht halt E hoch I mal die normale Wirkung. Also ich denke, es ist auch einfach zu merken, die Endergebnisse, wenn man eins hat, verinnerlicht hat, dann kann man das andere sofort angeben. Da wäre halt, wie gesagt, der Vorteil, wenn irgendwie diese Zeitseparation wirklich physikalische Zeit sein muss für irgendeine Größe, die ich ausrechnen will, dann ist halt nur das Minkowski erstmal bedeutungsvoll und das Euklidsche eher fragwürdig. Für andere Sachen, wir werden wahrscheinlich heute am Ende ein Beispiel machen, wenn man zum Beispiel Energieeigenwerte extrahieren will, da reicht diese Euklidsche Version völlig aus und ist halt aufgrund wahrscheinlich der Sauberkeit dann zu bevorzugen. Nochmal zur Erinnerung, das letzte Mal war so ein Bild gemacht von der Wickrotation, also wie imaginäre und reelle Zeit zusammenhängen. Also das, nee. Wir haben da so einen Parameter Alpha eingeführt, der die Verkippung der Zeitachse angibt. Und ich muss es auf die obere, auf die euklidische Version machen. Das hier entspricht halt in diesem Bild Alpha gleich Pi halbe. Und das untere, das würde Alpha gleich 0 sein. Wobei ja, da halt das hier im Sinn habe, Realteil von T, Imaginärteil von T und irgendwie hier die T-Achse dann, die über Tau parametrisiert ist und hier den Winkel Alpha hat. Also so sind die mathematisch verbunden, indem ich halt von hier nach da oben drehe und im Prinzip existiert auch alles dazwischen, nur meine, die Zwischenpfadintegrale mit irgendeinem Alpha, das in der Mitte liegt, das macht halt eigentlich wenig Sinn. Also entweder macht man das eine oder das andere. Gut, also so viel zu den Vakuumerwartungswerten. Jetzt noch ein letztes Kapitel, bevor wir dann zur Quantenfeldtheorie übergehen, nämlich die sogenannten erzeugenden Funktionale. Das sind Größen, die eigentlich wieder direkt mit der Störungstheorie zusammenhängen. Weil mit diesen erzeugenden Funktionalen, also das werden auch Pfadintegrale sein oder Pfadintegralausdrücke, und wenn man die einmal berechnet hat, dann kann man beliebige Endpunktfunktionen durch Ableiten bekommen. Und Ableiten ist halt einfach, weil es analytisch eigentlich immer möglich ist. Also fangen wir mit der Definition an. Das erzeugende Funktional wird mit Z bezeichnet. Es hängt, also wie der Name schon sagt, als Funktional selber wieder von einer Funktion ab, die klein j heißt. Und das ist folgendes: Integral dy e hoch minus, mache jetzt wieder den euklidischen Formalismus, se von y plus Integral minus unendlich bis plus unendlich d tau j von tau y von tau. Und das Ganze dividiert durch dy e hoch minus s e von y. Also im Prinzip ist es sehr ähnlich wie halt dieses Pfadintegral da oben für Vakuumerwartungswerte, mit dem Unterschied, dass halt keine Observable wie y von tau 2 und y von tau 1 dabei steht, aber zur Wirkung im Exponenten wird halt im Zähler noch dieser Term j mal y dazu addiert. Gut, und man die Frage, also warum ist es interessant, da muss man das einfach mal ableiten. Also die einfachste Ableitung ist die erste Ableitung, dzj nach dj von tau 1. Und zwar, das darf man nicht vergessen, immer an der Stelle j gleich 0, schaut man sich diese Ableitungen an. Und naja, wenn man das macht, was passiert, wenn ich nach j ableite? Also j tritt ja offenbar nur oben im Zähler auf, in diesem hinteren Teil. Die e-Funktion, die bleibt, dann wird halt der Exponent nachdifferenziert nach unten kommen. Und da habe ich halt einen Term im Prinzip j mal y. Wenn ich nach j ableite, bleibt mir das y übrig. Und jetzt muss man halt noch aufpassen, diese Regeln der Funktionalableitung, wenn da halt ein Integral steht, dann geht dieses Integral halt weg, wenn ich funktional ableite. Also das letzte Mal, oder vor 2 Stunden, glaube ich, haben wir das im Detail gemacht. Also wenn ihr euch halt das Integral als Summe denkt und das Tau als Index, dann ist es einfacher und dann sieht man halt, dass gerade dieses Y überlebt, das genau das gleiche Argument hat wie das J, nachdem ich ableite, also Y von Tau 1. Naja, und das ist also gerade das Zwischenergebnis. Es bleibt übrig Integral dy, y von Tau 1 wegen der Funktionalableitung, e hoch minus s e von y plus Integral minus unendlich bis plus unendlich d Tau j von Tau y von Tau dividiert durch den Nenner Integral dy e hoch minus se von y und das Ganze bei j gleich 0. Naja gut, und jetzt solltet ihr sofort sehen, wie man das sehr kompakt schreiben kann. Also wenn wir jetzt halt diese j gleich 0 Auswertung machen, dann fällt der hintere Term offensichtlich weg. Und naja gut, was haben wir jetzt dann stehen? Integral dy, y von tau 1, e hoch minus die Wirkung, normiert mit dem Pfadintegral. Und das ist halt gerade das, was wir im vorigen Kapitel als Pfadintegral für den Vakuumerwartungswert oder die Endpunktfunktion angeschrieben haben. Also was halt rauskommt, um es ganz kurz zu notieren, ist Omega x von Tau 1 Omega, wenn man Dächer setzen will, dann ist das natürlich wieder ein Operator. Gut, und diese Ableitungen funktionieren halt analog, wenn ich nach mehr J's ableite, also kann ich dann schreiben dj von tau 2, dj von tau 1, aber wieder bei der Stelle j gleich 0. Und ich denke, das muss ich nicht wieder anschreiben. Das Prinzip ist immer dasselbe. Also die erste J-Ableitung steht ja hier schon. Wenn ich jetzt noch eine J-Ableitung mache nach J von tau 2, passiert halt dasselbe wieder, dass halt über den Term da hinten ein Y von tau 2 runterkommt und so weiter. Und am Ende, wenn ich J gleich 0 setze, geht halt der Term weg. Und ich habe halt letztendlich stehen den oberen Term, also das Pfadintegral, das den Vakuumerwartungswert angibt, also steht halt hier dann Omega Zeitordnung x von tau 2, x von tau 1, Omega. Naja, und also weil es halt eigentlich auch eine sehr zentrale Formel ist, will ich es noch einmal ausführlicher hinschreiben, wenn ich halt n Ableitungen habe. Dann ist diese n-Ableitung vom erzeugenden Funktional halt gerade die n-Punkt-Funktion oder der Vakuumerwartungswert vom zeitgeordneten Produkt von x von tau n bis x von tau 1 Omega. Gut, und die wesentliche Aussage, die ich halt schon zu Beginn getroffen habe, wenn man das erzeugende Funktional ausrechnen kann, also wenn ich irgendwie in der Lage bin, halt diese Pfadintegrale da oben loszuwerden, dann kann ich halt diese Formeln, die hier stehen, also nicht den Mittelteil, den brauche ich ja nicht mehr, die Ableitungen auf der linken Seite und die interessanten Vakuumerwartungswerte auf der rechten Seite, kann ich halt direkt verwenden, um durch ganz ordinäres Ableiten meine Vakuumerwartungswerte zu kriegen. Also das wäre das Ziel, halt im Prinzip das erzeugende Funktional zu bestimmen. Wenn das möglich wäre für zum Beispiel QCD oder irgendwas, dann hätte man QCD im Prinzip gelöst. Also kann man sich schon denken, dass es halt nicht so ganz funktioniert, aber es funktioniert halt zumindest für eine gewisse Klasse von Theorien. Also ihr könnt ja mal wieder raten, für welche Klasse von Theorien man das analytisch lösen können muss. Du hast als erstes schon nicht wechselwirkende, genau, also quadratische Theorien. Das funktioniert halt wieder, weil im Prinzip das dann Gauss-Integrale sind, diese Pfadintegrale. Und naja, das ist auch nicht so verwunderlich. Auch kanonisch konnten wir ja die freien Theorien wirklich analytisch lösen. Aber halt, wenn Wechselwirkungen dazukommen, dann klappt es nicht mehr. Trotzdem ist, wie wir noch später sehen werden, das sehr hilfreich, diese erzeugenden Funktionale, weil wir auch Störungstheorie mit denen formulieren können, also mit den erzeugenden Funktionalen für freie Theorien. Und das ist, wenn man Störungstheorie macht, würde ich fast sagen, der entscheidende Vorteil von diesem Zeug, was wir jetzt hier sehen, dass man halt nicht, das letzte Mal haben wir es, glaube ich, wie nannte sich das, über das Wick-Theorem, diese Kontraktionen ausgeixt, wenn wir Feynman-Diagramme berechnet haben. Jetzt in dem Semester, wenn wir eigentlich in Anführungszeichen nur viele Funktionalableitungen auf erzeugende Funktionale von freien Theorien wirken lassen. Und ich denke, ich meine, das sehen wahrscheinlich die meisten so, das ist übersichtlicher und ein bisschen praktikabler für die Störungstheorie. Also das ist so die Hauptanwendung, glaube ich, wenn man Richtung Störungstheorie denkt, von diesen Sachen, die jetzt dastehen und noch kommen. Gut, also nochmal aufgeschrieben, wichtig ist, dass erzeugende Funktional bekannt, dann können sämtliche Endpunktfunktionen durch Ableiten von Z von J gewonnen werden. Gut, jetzt um diese erzeugenden Funktionale auszurechnen, also ich will es nicht für eine Theorie nach der anderen da von Hand machen, deswegen machen wir eine generelle Betrachtung und schauen uns an Systeme mit quadratischer Wirkung. Gut, also die Beispiele, glaube ich, sind klar. Harmonischer Oszillator in der Quantenmechanik. Oder das nächste schwieriger wäre wahrscheinlich gekoppelte harmonische Oszillatoren. Oder freie Felder, wie ich ja schon gesagt habe. Aber das nicht limitiert darauf. Zum Beispiel auch sehr komplizierte Theorien, Stringtheorie und so weiter. Da treten immer wieder freie Quantenfeldtheorien oder Systeme mit quadratischer Wirkung auf, wo das halt, was wir jetzt machen, wirklich relevant ist. Oder aber wenn ich Störungstheorie von wechselwirkenden Systemen mache, dann gehe ich halt auf den freien Anteil zurück. Okay, also wir machen das in drei Schritten. Eine ganz Mini-Version von diesem Ding, dann eine vereinfachte Version und dann erst das volle Ding. Also die Mini-Version ist die 1D-Version. Das Quadintegral in Stern, wobei Stern diese Gleichung da üben ist. Naja, und wenn ich halt einen analogen Ausdruck in einer Dimension hinschreibe und in unendlich vielen, wie es halt da bei der Pfadintegration ist, dann muss ich halt im Prinzip lösen, Integral dy e hoch minus 1/2. Wenn jetzt die Wirkung quadratisch ist, wie die Überschrift angibt, kann ich halt das schreiben als y a y, dann diesen Term jy, den wir halt da hinten haben, ja, und fertig. Also das ist sozusagen die Struktur oder Schwierigkeit dessen, was wir lösen müssen. Naja, und das ist eine einfache Übungsaufgabe, das habt ihr schon oft gemacht. Also das Zweckmäßigste ist halt quadratisch zu ergänzen. Integral dy e hoch minus 1/2 y a y plus j y. Und jetzt muss ich halt einen Term dazu addieren, sodass, wie nennt sich das, sind es irgendwie so quadratische Formen, ich glaube binomische Formen heißt es, weiß es gar nicht mehr genau, also minus 1/2 j auch minus 1 j muss ich dazu addieren bzw. abziehen, denn das erlaubt mir halt den Exponenten zu schreiben als minus 1/2 und dann was Quadratisches, also das ist das Ziel, a hoch 1/2 oder Wurzel aus a, könnte ich auch sagen, minus inverse Wurzel von a mal j und das Ganze zum Quadrat. Um das natürlich machen zu dürfen, muss ich hier noch was fordern, das habe ich vergessen, nämlich a muss größer 0 sein, sonst kann ich halt schlecht eine Wurzel hier ziehen. Gut, und jetzt habe ich natürlich was dazu addiert im Exponenten, also jetzt stimmt es nicht mehr, also muss ich das Gleiche wieder abziehen und das mache ich ja durch Multiplikation mit dem gleichen Faktor mit umgekehrten Vorzeichen, also plus 1/2 j auch minus 1 j. Gut, dann, also ich mache es sehr ausführlich, nicht weil jetzt das so schwierig ist, sondern weil man halt dann das Ganze in N-Dimensionen und später wirklich in kontinuierlich unendlich vielen Dimensionen leicht übertragen können, wenn wir es hier für 1D einmal sauber machen. Also jetzt machen wir hier eine Variablen-Transformation. Und zwar am zweckmäßigsten halt das Y zu ersetzen durch ein X, was definiert ist als gerade das, was hier in der Klammer steht, also a hoch ein halb y minus a hoch minus ein halb mal j. Und also das ist ein Einschub hier, jetzt geht es mit der Hauptrechnung wieder weiter. Nach dieser Variablen-Transformation habe ich halt also nicht mehr ein Integral über y, sondern über x. Aber y und x, die hängen zwar relativ einfach linear zusammen, aber nichtsdestotrotz kommt ein Faktor rein und dieser Faktor, der liefert halt, also übertrieben gesagt, eine Jacobi-Determinante, wobei Determinante in dem Fall ist die Determinante von einer 1x1-Matrix. Also ich muss halt hier sozusagen schreiben, fahr mal d, was ist es, y nach dx Betrag, das wäre die Jacobi-Determinante. Und wenn man halt die ausrechnet, wie ihr hier seht, dann kriege ich halt den Faktor a hoch ein halb rein. Also das, denke ich, wisst ihr, da muss ich keinen Zwischenschritt machen. Also daher dieses Ding. Naja, und dann die Funktion minus ein halb x Quadrat und dann hinten der Faktor, der tut nicht weh, den kann man einfach abschreiben, plus ein halb j a hoch minus 1 j. Gut, und das ist ein normales Gauss-Integral, das gibt halt gerade Wurzel Pi, das denke ich, wisst ihr auswendig, oder wenn nicht, habt das oft schon hergeleitet. Und dann kann ich als Endergebnis angeben, also 2Pi durch a hoch ein halb e hoch plus ein halb j a hoch minus 1 j. Also das ist so eine erste Vorübung von einem ganz primitiven erzeugenden Funktional. Gut, also jetzt, ich meine, vielleicht seid ihr da sehr geschickt, dann ist der folgende Block wahrscheinlich nicht so spannend. Also jetzt machen wir das Gleiche halt wieder, nicht für 1D, sondern für N-Dimensionen, also ND-Erweiterung. Wobei dieses Mal muss ich halt die Bedingung A größer 0 ersetzen durch A also machen wir es für reelle, symmetrische und positiv definierte Matrizen. Das reicht dann aus, wenn wir später für physikalische Systeme uns angucken wollen. Und naja, dann lautet halt dieses Integral was wir zu lösen haben, beziehungsweise was dann in der sehr schwierigen Version da unten zu finden ist, Integral d hoch n y e hoch minus 1/2 y a y plus j y. Also das, was halt hier eine Funktion y von t ist, ist jetzt noch ein endlicher Vektor, aber nichtdestotrotz ist, denke ich, klar, dass es halt in diese Richtung läuft. Eine Funktion kann ich mir ja auch denken als kontinuierlichen Vektor mit unendlich vielen Einträgen, die halt die Werte der Funktion für jeden Parameter angeben. Naja, und also macht, deswegen habe ich es eigentlich so ausführlich da unten gemacht, hat genau dasselbe. D, N, Y, dann wieder eine quadratische Ergänzung, minus 1/2 Y, A, Y plus J, Y, minus 1/2 J, A hoch minus 1, J, also das ist 1 zu 1, also das Vektorsymbole drunter stehen und A und A hoch minus 1 jetzt Matrizen sind, E hoch plus 1/2 J, A hoch minus 1, J. Und naja, das kann ich dann damit halt auch wieder schreiben als minus 1/2 A hoch 1/2 Y minus A hoch minus 1/2 mal J zum Quadrat. Gut, das einzig Diffizile, würde ich jetzt meinen, an dieser ganzen Gleichung ist die Frage, also eine Sache, mein reell symmetrisch positiv definiert, das heißt, ich kann es invertieren, das ist schon mal nötig. Und auch diese Forderungen, die sind jetzt nötig, um die Wurzel zu ziehen. Und man da muss man sich vielleicht zurückerinnern, wie man die Wurzel von der Matrix ziehen kann oder was das eigentlich bedeutet, eine Funktion von der Matrix oder von dem Operator. Und das nehme ich an, habe da auch halt öfter schon gemacht, nämlich die Spektraldarstellung. Also ich gehe halt ich suche formal die ganzen Eigenvektoren und Eigenwerte und dann, also ich schreibe es gleich hin, wende ich halt die Funktion auf die Eigenwerte an. Also können wir gleich nochmal drüber reden, wenn ihr es noch nie gesehen habt. Also Wurzel und inverse Wurzel über Spektral. Darstellung. Also A plus oder minus hoch 1/2 ist die Summe über J Vj Dagger Vj Lambda hoch plus Lambda J. Ja, Skript vergessen. Lambda J hoch plus minus 1/2. Also V, das sind jetzt die Eigenvektoren von A und Lambda, das ist halt der Eigenwert. Also vielleicht zum Zurückerinnern erstmal, wenn man jetzt die Wurzel einfach vergisst, dann kann ich, steht halt da, die Matrix A ist nichts anderes wie das, nicht das Skalarprodukt, sondern das Gegenteil. Manche Leute nennen das, glaube ich, dyadisches Produkt zweier Vektoren. Also das ist halt wieder eine Matrix mal den entsprechenden Eigenvektor. Das nennt man Spektraldarstellung von der Matrix. Habt ihr das mal gesehen? Sagt euch nichts aus linearer Algebra? Im Prinzip ist es Quantenmechanik, genau. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Trick, das zu sehen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich das hin... Genau.
Da habe ich mich ja noch gar nicht auf eine Darstellung festgelegt. Das heißt, ich brauche gar keine Transformation oder so.
Also nochmal, wie habt ihr es gemacht? Ihr habt.
Ich glaube, wir haben es irgendwie über unitäre Transformation dann so die Matrix an sich in eine Diagonalform gebracht. Und dann ist es ja ganz einfach mit der Funktion. Auf eine Diagonalform wirkt es ja sowieso sehr einfach. Irgendwie sowas aus.
Wir hatten den Operator genommen, dann hatten wir eine 1 eingefügt.
Ja, das ist genau das, ja.
Also. Und dann haben wir die eigenen Datensätze eingemacht und über Datensätze dann die Funktion angepasst. Und wenn ich das wieder angepasst habe, dann landen wir am Ende auch in der eigenen Basis in der Diagonale. Und die unmittelbare Transformation ist dann genau das.
Also das ist die unitäre Transformation, nehme ich an, von der er spricht. Ihr nehmt eine Matrix, macht U und U Dagger, sodass halt mittig nicht mehr A steht, sondern eine Diagonalmatrix der Eigenwerte. Und mein U und U Dagger, das ist gerade, jetzt müsst man, das überlasse ich euch, das sind irgendwie Spalten oder Zeilen von den Vs. Ich nehme irgendwie, ich schreibe jetzt irgendwas hin, ob es jetzt stimmt. Im Detail oder nicht, das ist wurscht, also V1 bis Vn und irgendwo steht dann halt ein Dagger oder was und hier steht dann gerade das umgekehrte V1 bis Vn ohne Dagger, wobei das Spaltenvektoren sind. Also das ist bekannt und sagt euch was. Naja gut, und ich meine jetzt, wenn ich euch richtig verstanden habe, wenn er eine Wurzel von A zieht, dann habt ihr das Gleiche gemacht und halt die Wurzel da drauf geschrieben. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, dann könnt ihr das U halt noch rüber multiplizieren. Nee. Wie war dann euer nächster Schritt?
Das weiß ich nicht mehr, das haben wir so nicht, wir haben das gemacht für die Exponentialfunktion der Mathevorlesung und das andere. So, das haben wir eher in gemacht. Und ich glaube, dann war es genau so, wie ihr das gesagt hattet, dass wir da im Prinzip eine 1 eingeschoben hatten. Aber ich glaube, das müsste auch genau das Gleiche führen. Das ist zumindest jetzt gerade mein Vermutung.
Mal selber überlegen, wie kriegt man jetzt, also mal jetzt auch nochmal das Wurzelding weg. Also diese. Ja.
Okay. Und zwar haben wir erstmal gesagt, ein Operator kann ich hinschreiben, dann ist es das gleiche wie der Operator, der auf eine eingeschobene 1 und seine eigene Funktion oder Eigenvektoren wirkt. Das ist mal ganz allgemein. Wenn ich einen Operator S habe, der auf seine Eigenvektoren n wirkt, dann kann ich das schreiben als eine Summe von diesen Eigenwerten Sn und dann den Projektor auf den Eigenvektor n. Wenn ich jetzt aber eine Funktion des Operators nehme, dann stelle ich diese Funktion des Operators als Potenzreihe dar, mache ich den gleichen Schritt wieder, ich lasse diese Potenzreihe wirken auf diese Projektoren, also auf die Eigenvektoren, und dann wird jeder Term von der Potenzreihendarstellung umgewandelt in den entsprechenden Term der Eigenwerte. Und wenn ich
ja.
dann zurücknehme,
genau.
die Potenzreihendarstellung habe ich die
Funktion. Okay, jetzt. Ich konnte nicht alles folgen, aber das Stichwort Potenzreihe, das glaube ich, das reicht. Also jetzt machen wir F von A und das hat ja eine Potenzreihe irgendwie A0 plus A1A plus 1,5 A2A Quadrat und so weiter. Und naja, wenn ich jetzt halt, schreibe vielleicht sogar noch einen Term hin, plus ein Sechstel A3 A hoch 3 und mein, wenn ich jetzt A Quadrat bild, dann fällt natürlich U und U Dagger mittig immer raus, ne, bei dem Produkt. Also ich kann zum Beispiel hier schreiben, das ist U und dann dieses Diag zum Quadrat U. Hier habe ich U, die Diagonalmatrix hoch 3. U-Decker. Davon kann ich mir problemlos einen U-U-Decker spendieren. Hier kann ich halt ausschreiben U-Diag U-Decker. Und wenn ich jetzt das dann sauber wieder ausschreibe, dann habe ich halt stehen U. Ganz hinten habe ich stehen ein U-Decker. Und Quadrate oder hoch 3 oder irgendwas von Diagonalmatrizen sind natürlich wieder Diagonalmatrizen, wo einfach die entsprechende Potenz auf dem Eigenvektor draufsteht. Also habe ich halt innen drin, dann stehen Summe J, klein aj und jetzt, was machen wir? Machen Diag. Richtig, 1 durch J Fakultät habe ich vergessen. Und da dann Lambda 1 hoch J bis Lambda N hoch J. Gut, und man, das ist natürlich dann nichts anderes wie die Diagonalmatrix von F von Lambda 1 bis F von Lambda N. U. Und sind wir jetzt schon langsam.
Und da haben wir genau das, weil dieses mit den unitären Transformationen kommt man halt schneller als jetzt über dieses 1-Anschied, kommt man mit den unitären Transformationen, kommt man direkt auf dieses VJ-Gamma-VJ.
Jetzt eine Kleinigkeit fehlt mir jetzt trotzdem noch. Also ist das nicht U oder U-Decker, was hier steht? Und wir haben jetzt doch irgendwie zweimal vorn und hinten das Ganze.
Ja, ich kann sie ja eine Summe aus beiden nehmen. Also U und U-Decker müssen wir miteinander multiplizieren. Und das steckt dann in der Multiplikation von VJ-Decker und VJ. Das heißt, wir die einen Zeilenvektor mit dem anderen Zeilenvektor multiplizieren wir.
Also, ja, ich meine, das ist nicht U natürlich, was ich hier geschrieben habe. Das stimmt nicht. Das ist, also, ja, genau, jetzt muss ich halt. Also, das ist nochmal ein kleiner Zwischenschritt. Jetzt wieder ein bisschen Schwierigkeiten.
Das da oben ist ja schon im Prinzip die Summe über alle J mal V1, VJ Decker mal Lambda J mal VJ. Das ist ja genau das, was da oben steht bei A.
Also ich glaube, was ich jetzt machen kann, ich kann U schreiben als Summe K irgendwie V K Decker V K oder sowas und hier kann ich ausschreiben Summe über L auch V L Decker V L oder sowas und ich meine, jetzt kann ich irgendwie geht jetzt doch eins wahrscheinlich weg, weil die Dinger orthogonal sind. Dann fliegt nämlich an eine Summe raus und die andere Summe, die liefert nichts anderes wie eine 1 und holt einen Eigenwert raus. Irgend sowas. Das machen wir als Übungsaufgabe auf dem nächsten Zettel, würde ich sagen. Also ich meine, es ist nicht wirklich schwierig, aber es ist auch nicht so einfach. Zumindest nicht so, dass ich es schön hinbringe. Vielleicht haben einige ein Gefühl bekommen, dass im Prinzip nichts übermäßig Schwieriges hintersteckt.
Und dass das K das L gleich sein soll, das Delta KL kriegen wir durch die Diagonalmatrix.
Ja, also irgendwo, genau, also irgendwo gibt es jetzt ein Delta KL, wenn man es sauber macht und wahrscheinlich holt das andere, oder, also ich, so ungefähr geht es im Prinzip und also vielleicht hat es jetzt wenigstens geholfen, dass dieser Ausdruck nicht mehr wie Magie oder was aussieht, dass ihr das Gefühl habt, das herleiten zu können. Können Sie mal probieren und nichtsdestotrotz, ich werde im Jonas bitten oder im Christoph, das mal auf dem Übungszettel noch drauf zu nehmen. Aber also wenn man es dann einmal gemacht hat in seinem Leben, also ich hatte es mal vor vielleicht 10 oder 15 Jahren ausführlich gemacht, dann ist das wirklich was, was man sich merken kann und sollte. Das ist sehr praktisch und hilft halt sehr weiter, weil man sehr kompakt irgendwie Funktionen von Matrizen oder von Operatoren hinschreiben kann. Und das hat einen Namen, das nennt sich Spektraldarstellung. Gut, und naja, dann mal schauen, dass ich den Faden wieder finde. Ja, eigentlich, ich meine, im Prinzip ist das nur eine Nebenbemerkung. Also damit werden wir jetzt nicht weiterrechnen. Ich wollte nur diesem Ding A hoch ein halb oder A hoch minus ein halb halt eine konkrete mathematische Formel geben oder so. Oder wenn ihr jetzt das nicht gesehen habt und ihr kriegt irgendeine Matrix, hätte er vielleicht Schwierigkeiten gehabt, A hoch minus ein halb auszurechnen. Aber ich meine, das ist einfach der Weg, Eigenvektoren und Eigenwerte finden und diese Summe bilden. Und dann habt ihr halt eine Matrix, die, wenn ihr sie quadriert, entweder A oder bei A hoch minus ein halb dann das Inverse von A gibt. Also das war als Nebenbemerkung gedacht, einfach um halt dem eine Bedeutung zu verleihen. Naja, und jetzt geht's halt hier wieder weiter dann mit genau den Sachen, die wir vorher schon hatten. Also da machen wir minus A hoch minus ein halb mal J. Auch wie wir es so unten getan haben. Gut, und dann wird es halt eine n-dimensionale Integration über x. Und dieses machen wir eine ernstzunehmende Jacobi-Determinante, weil halt das eine lineare Transformation zwar ist, aber trotzdem zwischen zwei Vektoren, also eine Matrix reinkommt. Und deswegen steht halt nicht mehr 1 durch a hoch minus ein halb, sondern 1 durch Determinante a hoch minus ein halb. Im Prinzip bräuchte ich Betragsstriche, aber nachdem wir angenommen haben, dass die ganzen Eigenwerte positiv sind, also das ist halt diese positive Definitheit von a, können wir natürlich Betragsstriche weglassen und halt einfach die Determinante von der Wurzel von a da hinschreiben. Und ja, wir hat e hoch minus ein halb x Quadrat, e hoch plus ein halb j auch minus 1 j. Das sind jetzt wieder Gauss-Integrale, aber n-unabhängige, deswegen haben wir die Variablen-Transformation gemacht, um die zu entkoppeln. Also gibt es halt Faktoren Wurzel Pi in n-facher Ausfertigung oder Potenz und dann kann ich das Endergebnis hinschreiben, 2pi hoch n halbe durch Determinante a hoch 1 halb. Also die Determinante von der Wurzel von der Matrix ist halt gerade die Determinante von a und davon die Wurzel. Auch da kann man sich, glaube ich, wieder relativ leicht zum Beispiel mit dieser Spektraldarstellung von überzeugen. Oder ihr schreibt halt einfach a als a hoch ein halb mal a hoch ein halb und Determinante, die kann man auseinanderreißen als Determinante von a mal Determinante von b ist halt Determinante von a mal b. Also das sind so kleine Hilfsbeziehungen, die er sicher irgendwann mal in der linearen Algebra gemacht hat. Also das Zeug und halt der Faktor muss noch hin und dann sind wir fertig. Im Prinzip sieht das Ergebnis genauso wie da unten aus, mit dieser Feinheit, dass halt hier eine Determinante reinkommt. Gut. Also das ist nicht das gesamte Z, sondern das ist im Prinzip der obere Ausdruck in einer n-dimensionalen Version. Und jetzt, bevor wir wirklich aufs Kontinuierliche übergehen, machen wir in dieser n-dimensionalen Ausfertigung das Komplette. Das, denke ich, geht hier unten hin. Also für ND und zeigen das Funktional gilt folgendes Z. Also eigentlich müsste man Funktional in Anführungszeichen setzen, denn wenn es nicht von der Funktion, sondern von dem Vektor abhängt, ist es halt kein Funktional, sondern eigentlich nur eine Funktion. Deswegen habe ich runde Klammern hier geschrieben. Und also das Ziel ist jetzt, diesen Ausdruck von der Struktur zu kopieren in diesen endlich vielen n-Dimensionen. Habe ich halt Integral d hoch n y e hoch minus 1/2 y a y plus j y dividiert durch Integral dn y e hoch minus 1/2 y a y. Gut, und da schreibe ich jetzt, oder setze ich halt zweimal mein Ergebnis ein, das wir hier erzielt haben. Also einmal kann ich ja j gleich 0 setzen, dann bleibt halt nur der Vorfaktor mit der Determinante übrig, das ist gerade der Nenner hier, und der Zähler, den haben wir da ausgerechnet, den muss ich abschreiben, und es führt halt dazu, dass der Vorfaktor mit den 2Pi und mit der Determinante sich raushebt und eigentlich was recht Einfaches übrig bleibt, nämlich e hoch plus 1/2 j a hoch minus 1 mal j. So. Also weil es eigentlich gut jetzt noch dazu passt und es ganz schön, wenn wir alles an der Tafel stehen haben, versuche ich drei Zeilen jetzt hier noch hinzukriegen, schreibe ein bisschen kleiner. Also jetzt gehen wir aufs Volle zurück, also auf ein echtes Funktional. Und zwar machen wir Quantenmechanik, harmonischer Oszillator, halt was Quadratisches. Naja, und die euklidische Wirkung, die schreibe ich jetzt ein bisschen in einer eigenartigen Form, aber einfach in der Form, sodass man halt dieses Ergebnis eine Zeile drüber direkt anwenden können und nicht irgendwie jetzt eine neue Rechnung machen müssen. Das war ja gerade das Ziel, halt vorzubereiten und dann einfach für jegliches quadratisches System das Ergebnis hinschreiben zu können. Also ich schreibe das als Integral d tau 1, Integral d tau 2, y von tau 1, a von tau 1, tau 2, y von tau 2. Also das sieht jetzt nicht sehr nach harmonischem Oszillator aus, sondern das sieht im Prinzip halt aus nach dem Term 1/2 Vektor y, a Vektor y. Das ist halt auch gewollt. Mehr oder weniger mit kontinuierlichen Matrizen und Vektoren, also sprich mit einem Operator und zwei Funktionen, also anstelle von einer endlichen Summe, die halt die Vektorkomponenten, die Matrixkomponenten zusammen multipliziert, haben wir jetzt halt die kontinuierliche Integration dastehen. Gut, und um das halt zum harmonischen Oszillator zu machen, muss ich halt das A entsprechend wählen und das entsprechende A, wie man sich überlegen kann, sieht aus A tau 1 tau 2. Also schreibe es gerade mal auf, dann verstehen wir es, glaube ich, relativ schnell. Delta tau 1 minus tau 2 m minus d Quadrat nach d tau Quadrat plus Omega Quadrat. Gut, also das Delta macht halt eine Integration da oben weg und dann haben wir halt ein d tau stehen, das ist genau das, was wir für eine Wirkung brauchen. Der hintere Term, denke ich, ist auch klar, dass das Potential vom harmonischen Oszillator ist, denn ich habe stehen 1/2 oben, m Omega Quadrat und dann y und nochmal y, wobei die Argumente halt nach Ausintegrieren von dem Delta gleich sind. Also das ist der Potentialterm. Und dann haben wir noch einen kinetischen Term. Der schaut noch nicht ganz perfekt aus. Also da haben wir Y Masse dividiert durch 2. Das schaut ganz gut aus. Aber dann die doppelte Ableitung von Y. Also es ist nicht Y Punkt Quadrat, sondern es ist Y mal Y 2 Punkt. Nur wenn man das umzuformen, müsste euch sofort klar sein, wie das geht. Dann mache ich halt eine partielle Integration, nehme halt vom zweifach abgeleiteten Y 1 rüber auf das gar nicht abgeleitete und dann dreht sich nämlich auch dieses Vorzeichen um und dann habe ich halt den normalen kinetischen Term. Also sozusagen partielle Integration führt halt auf m halbe y-Punkt zum Quadrat. Gut, das sind immer die gleichen Tricks im Prinzip, wenn ich halt, auch wenn ihr ans Klein-Gordon-Feld denkt, da habt ihr ja auch ein d-μ-φ, also ein Produkt zweier erster Ableitungen und wenn ihr da halt das erzeugende Funktional wollt, müsst ihr das auch in der Struktur schreiben, phi, Operator phi, und dann packt man halt auch im kinetischen Term eine Ableitung via partielle Integration auf den anderen drauf. Also das ist was, was man recht häufig sieht. Gut, also wenn er das ja akzeptiert und versteht, dass das der harmonische Oszillator ist, dann müssen wir jetzt halt nicht mehr rechnen, sondern ich meine, jetzt haben wir halt die Wirkung genauso geschrieben und dann kann ich halt dieses Ergebnis nehmen, das ist sozusagen auch sehr wichtig, das hätte ich vielleicht deutlich nochmal kenntlich machen sollen, dass das was ist, was er am besten auswendig lernt. Z von J ist halt dann nichts anderes wie E hoch, schreibe ich die rechte Seite ab, 1/2. Und anstelle wieder von den diskreten Summationen brauche ich jetzt halt Integrationen, d tau 1, d tau 2, J von Tau 1 auch minus 1, Tau 1, Tau 2, J von Tau 2. Genau. Das ist halt mit diesem A genau das erzeugende Funktional vom harmonischen Oszillator. Eine Schwierigkeit haben wir natürlich, es steht A hoch minus 1 von dem Differentialoperator. Aber, also jetzt denkt mal zurück an Quantenfeldtheorie 1. Ich meine, das ist gar nicht so verwunderlich oder erstaunlich, dass da das Inverse von dem Operator dasteht, denn wo haben wir das immer gebraucht in der Quantenfeldtheorie 1? An einer Stelle, das war genau der Propagator. Also wenn ihr euch erinnert, die Propagatoren haben sich dadurch ergeben, dass man halt auf die Wirkung geguckt hat, auf den quadratischen Anteil und den Operator, der im quadratischen Teil stand, den haben wir invertiert. Das war zum Beispiel der Klein-Gordon-Propagator oder der Gluon-Propagator oder was auch immer. Naja, und also wenn er diese Schlussfolgerung ziehen könnte, dass in der Quantenfeldtheorie auch minus 1 der Propagator ist, dann können wir halt auch unmittelbar schon das nächste erkennen, auch wenn wir noch nicht Quantenfeldtheorie gemacht haben. Zum Beispiel, wenn ich eine 2-Punkt-Funktion dann ableite, wenn ich eine 2-Punkt-Funktion bekommen will, also das wäre halt der Vakuumerwartungswert beim kleinen Gordonfeld von phi bei x und phi von y, muss ich ja halt das erzeugende Funktional zweimal ableiten. Und wenn ich das halt zweimal ableite, passiert nichts anderes, dass aus dem Exponenten das einmal runterkommt. Ein J bleibt mir noch erhalten. Und in der zweiten Ableitung wird halt das andere J auch ausgelöscht. Und dann bleibt halt der Propagator übrig. Und ich meine, das wisst ihr auch noch, für eine freie Theorie ist halt eine Zweipunktfunktion nichts anderes wie der freie Propagator. Also darauf letztendlich über das Ganze rauslaufen. Also so ist es halt noch irgendwie sehr abstrakt und das, was ich jetzt in einer Minute oder was gesagt habe, werden wir natürlich sehr ausführlich noch besprechen, aber wenn ihr das schon irgendwie ein bisschen realisieren konntet, dann ist es wahrscheinlich leichter zu verstehen, warum man eigentlich das macht. Also ich kann mich erinnern, bei den Erzeugen funktional hatte ich ein bisschen gebraucht, bis ich halt erst verstanden habe, warum da so ausführliche Rechnungen von so vielleicht eigenartigen Objekten getan werden. Gut, also jetzt wollen wir es auch wirklich ausrechnen, also das Inverse von A halt noch hinschreiben. Das ist so eine gewisse Erinnerung auch an diese Propagatorberechnungen vom letzten Semester. Auch ist halt ganz nett, so ein Erzeugnis funktional wirklich mal explizit zur Verfügung zu haben. Kann man ein bisschen mit rumspielen und Tests machen. Deswegen jetzt 1,5,2 Berechnung. Das Erzeugen Funktionals von oder des harmonischen Oszillators. Gut, auch minus 1. Sollten erstmal definieren in Form von einer Gleichung. Also das ist Lösung von halt A mal auch minus 1 in Anführungszeichen, wobei bei Operatoren, ich denke es mir am einfachsten, die unendlich dimensionale Matrizen, die hängen halt von zwei Argumenten, wenn man so will, ab. Und über den mittleren Index, wie bei einer Matrixmultiplikation, muss man halt integrieren. Und das Ganze ist dann die Identitätsmatrix, in Anführungszeichen, die im kontinuierlichen die Delta-Funktion ist. Also das ist die definierende Gleichung für auch minus 1, die wir lösen müssen. So, dann A selber haben wir ja hier schon hingeschrieben. Also einsetzen von dem Doppelstern. Das trägt natürlich eine Delta-Funktion, deswegen geht die Integration dann sofort raus. Und was übrig bleibt, ist M minus d Quadrat nach d Tau 1 Quadrat plus Omega Quadrat auch minus 1 Tau 1, Tau 3 gleich Delta Tau 1, Tau 3 mit einem Komma, muss ich Minus schreiben, sorry. Naja, und wie man sowas löst, das haben wir letztes Jahr im Prinzip oder letztes Semester bei den Propagatoren in schwierigere Form gemacht. Also man muss halt die die Ableitung loswerden. Und die Ableitung, die kriegt man halt dann los, im Prinzip, wenn man es auf was wirken lassen kann, was man halt bereits kennt. Und Naja, deswegen ist, ist wieder eine partielle Integration des Mittel zum Zweck oder so, oder die Wahlmöglichkeit, und damit man halt die Gleichung oder was erhält, macht man die Fourier-Transformation von diesem Ganzen. Also Fourier-Transformation Integral d tau 1, also bezüglich der Ableitungsvariable, i hoch plus i nü tau 1, mache ich jetzt links und rechts vor die Gleichung, und dann steht da halt m nü Quadrat plus Omega Quadrat Integral d tau 1 i hoch plus i nü tau 1 auch minus 1 tau 1 tau 3 gleich i hoch plus i nü tau 3. Also ich denke, die rechte Seite ist einfach zu sehen. Integral d tau 1 Delta tau 1 minus tau 3 ersetzt halt tau 1 durch tau 3 im Exponenten. Das sehen wir hier. Die linke Seite ist wieder ein bisschen schwieriger, also da ist ein Zwischenschritt jetzt ausgelassen worden. Wenn der zu schnell ist, dann macht den selber mal sauber für euch nochmal. Es ist halt das Integral davor geschrieben worden, und dann ist halt die doppelte Ableitung zweimal partiell auf den anderen Faktor rüber geschaufelt worden. Und wenn ich halt das zweimal getan habe und nach tau 1 ableite, kriege ich halt ein Nü Quadrat und die Ableitung ist weg. Und das ist dieses Nü Quadrat, was da vorne steht. Dagegen das hintere, das Omega Quadrat, das ist offensichtlich abgeschrieben, beziehungsweise Omega Quadrat ist ein Faktor, da kann ich halt die Fourier-Transformation vorbeiziehen. Aber das ist so eine Standardtechnik, also wenn halt der Differentialoperator nur aus Ableitungen oder so besteht und ich mache halt eine Fourier-Transformation der Gleichung, dann wird halt die Ableitung im Prinzip ersetzt durch das Fourier-Argument, und die Fourier-Transformation wirkt halt einfach auf diesen, naja, Propagator oder inversen Operator oder was auch immer ich da ausrechnen will, wie das heißt. Okay, also eine Sache sollte man vielleicht noch drunter schreiben. Die Oberflächentherme bei der partiellen Integration, wenn man es sauber macht, die muss man natürlich auch wegdiskutieren. Und auf der Ebene machen wir einfach eine Annahme oder Forderung, nämlich dass auch minus 1 von plus oder minus unendlich von tau und tau 3, dass das 0 ist. Damit keine Oberflächentherme bei partieller Integration. Und diese Annahme, also ich sehe zumindest keinen offensichtlichen Grund momentan, dass das der Fall ist, aber wir werden halt in 5 Minuten, wenn wir das Ergebnis haben, sehen, dass das auch minus 1, was rauskommt, gerade diese Gleichung erfüllt, und dann ist sozusagen das Ergebnis konsistent mit der Annahme. Also viele Bücher oder so, die machen das mit den Oberflächentermen immer sehr schlampig. Man meistens, in der Tat, findet man Argumente, dass die wegfallen, aber also ich wäre, gerade wenn er irgendwie was Neues mal ausrechnet in euren Abschlussarbeiten oder so, da vorsichtig und würde das wirklich immer sauber machen, nur dass da irgendwas daneben geht. Also das ist dann konsistent mit späterem Endergebnis. Gut, also das war eine Feinheit noch dazu. Naja, jetzt kann ich das Ganze halt auflösen. Ja, also erstmal kann ich noch das hier da, eine Abkürzung einführen. Das ist halt auch minus 1 Schlange von μ tau 3, also die Fourier-Transformation bezüglich dem ersten Argument. Und dann halt auflösen. Dann habe ich A Schlange hoch minus 1 von Nü Tau 3 gleich E hoch plus I Nü Tau 3 durch M Nü Quadrat plus Omega Quadrat und dann wieder eine Fourier-Transformation oder Fourier-Rücktransformation liefert dann halt das A hoch minus 1, nämlich A hoch minus 1 von Tau 1 und Tau 3 ist 1 durch 2 Pi. Das ist die Konvention für die inverse Transformation, die wir hier so definiert haben. Integral d nü e hoch minus i nü Tau 1 A Schlange hoch minus 1 von Nü Tau 3. Naja, und da muss ich halt jetzt nur das da einsetzen. Gut, solche Integrale haben wir auch in schwierigerer Form schon im letzten Semester gelöst. Das waren halt gerade die Berechnungen dieser Propagatoren. Und jetzt braucht man halt irgendwie wieder diesen Residuensatz oder so. Also ich denke, der Grund, warum der halt relativ schön anwendbar ist, ist dieser exponentielle Faktor. Wenn ich halt durch die reelle Achse durchintegriert habe, kann ich halt den Integrationsweg irgendwie weit außen in der komplexen Zahlenebene nach oben oder nach unten schließen, sodass halt dieser Rückweg oder so nicht beiträgt. Und der Rückweg, den muss ich halt so wählen, je nach Vorzeichen von Tau 1 oben oder unten rum. Und dann muss ich im Prinzip halt nur die Pole aufaddieren, die dieses Ding hat. Und ich meine, die sieht man ja offensichtlich, das hat zwei Pole und einer wird je nach Integrationsweg beitragen. Und es gibt dann das Endergebnis fürs Integral. Also, das, ich weiß nicht, wie geläufig das noch ist, aber das hat auch eine wichtige Technik. Deswegen ist es hier hilfreich, das nochmal zu machen. Das sieht ein Satz. Also Pole sind bei Nü gleich plus minus I. Omega, also wenn Nü plus minus I Omega ist, verschwindet halt der Nenner. Machen wir mal ein Bild rein. Also das ist die Nü-Ebene, die komplexe Realteil von Nü, Imaginärteil von Nü, dann die beiden Pole, minus I Omega plus I Omega, dann der Integrationsweg geht so, also das ist dieses Integral. Naja, und jetzt ist halt die Frage, ob man untenrum zumacht oder obenrum zumacht, und das muss man jetzt halt sich überlegen. Also ich schreibe es jetzt gerade mal ab und dann finden wir die Begründung noch. Tau 1 minus Tau 3, genau, ich habe schon gehört, ist kleiner 0. Und hier Tau 1 minus Tau 3 ist größer 0. Also da ist nichts Schwieriges bei, da muss man es halt nur immer konzentriert nachdenken. Also A enthält ja auch so einen I-Faktor. Also steht da halt minus i nü Tau 1 minus Tau 3. Gut, und jetzt muss ich halt den Weg wählen, sodass, das kriegt ja offenbar einen Realteil, sobald ich für nü ins Imaginäre reinlaufe, und dieser Realteil muss halt positiv sein. Und wenn, dann machen wir mal das obige Beispiel, wenn Tau 1 größer wie Tau 3 ist, dann brauche ich halt einen, muss nü positiv imaginär sein, weil dann habe ich, na Moment, das hätte ich jetzt gesagt, das ist gerade umgekehrt. Ah, Tau, oben steht tau 1 minus tau 3 ist kleiner 0, genau. Wenn das hier negativ ist und nü einen positiven Imaginärteil hat, dann ist minus i mal ein positiver Imaginärteil, was positiv ist, aber tau 1 minus tau 3 ist negativ, also ist halt insgesamt der Exponent dann für oberen Fall, wenn ich hier oben rumlaufe, mit einem Minuszeichen und nachdem ich im Unendlichen laufe, ist er halt unendlich stark mit diesem Minus unterdrückt. Und selbige Überlegungen da. Also die haben wir oft genug gemacht, das kriegt er, glaube ich, hin. Pole und dann Konturen wie im Bild schließen. Ja, und dann hat man fast das Endergebnis, also A1 von Tau1, Tau3. Das ist dann halt 1 durch 2 Pm Integral d nü, I hoch minus I nü Tau1 minus Tau3 nü minus I Omega nü plus I Omega. 1 durch 2 Pi M, also Residuensatz zur Erinnerung. Also den habe ich jetzt aufgespalten, dass man halt die Pole explizit sieht. Und wenn ich halt den Beitrag von dem Pol berechne, dann lasse ich einfach den Faktor weg, der das unendlich produziert. Und in den Rest muss ich halt den Pol wieder einsetzen. Also irgendwie gibt es jetzt halt plus oder minus 2 mal I Omega und da oben steht halt auch für dieses Nü dann ein I Omega, was dann zu einer exponentiellen Unterdrückung mit Omega Tau 1 minus Tau 3 führen wird. Also das Endergebnis ist ein bisschen länglich, halt wegen den zwei Fällen, die ich mit Theta-Funktionen schreibe, also Theta von Tau 1 minus Tau 3 ist minus 2 Pi I hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 3 durch minus 2 I Omega plus Theta Tau 3 minus Tau 1, also der andere Weg, plus 2 Pi I I hoch minus Omega Tau 3 minus Tau 1 durch plus 2 I Omega. Naja, und das, wenn man jetzt ganz genau hinschaut, kann man sehr kompakt schreiben als I hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 3 Betrag dividiert durch 2m Omega. Gut, und also damit das Endergebnis lautet Z von J gleich E hoch 1 durch 4m Omega Integral d tau 1 Integral d tau 2 J von Tau 1 E hoch minus Omega Tau 1 minus Tau 2 J von Tau 2. Also es ist halt unser Ergebnis für auch minus 1 hier nochmal konkret eingesetzt. Also es war jetzt natürlich nur eine Beispielrechnung, also dieses Ergebnis hat jetzt nicht irgendwie fundamentale oder zentrale Bedeutung für die Zukunft. Das war eher im Moment ja, dieses Unterringelte, was uns da halt weiterhelfen wird. Aber ich wollte so ein Erzeugnis funktional nochmal ausrechnen und ich denke auch, also angenommen, ihr hättet jetzt die Aufgabe, viel Größen aus dem harmonischen Oszillator zu berechnen, dass dieser Aufwand sich schon lohnt. Also will nochmal an Anfang der Stunde zurückgehen. Ihr könnt jetzt beliebige Grundzustandserwartungswerte von x zu beliebigen Zeiten ganz primitiv berechnen, also ableiten, da muss man nichts denken oder das kann man am Computer beibringen. Und da steckt der Kalb-Fahrt-Integral mehr drin, also ihr müsst halt nur noch dieses Ding jetzt oft genug nach j ableiten und kriegt dann halt beliebige Vakuum-Erwartungswerte von x. Und ich meine, wenn man geschickt ist, kann man halt im Prinzip jede Observable durch Vakuum-Erwartungswerte ausdrücken. Also wenn ihr zum Beispiel höhere Zustände im harmonischen Oszillator wollt, kann man die halt durch Anwenden von x irgendwie erzeugen. Das nächste Mal mache ich noch so ein bisschen Beispiele dazu. Aber im Prinzip ist das ein sehr mächtiges Objekt. Also man könnte sagen, wir haben den harmonischen Oszillator bis auf Kleinigkeiten, wie ich jetzt halt eine Observable formuliere, vollständig gelöst in der Quantenmechanik. Und naja, das werden wir halt in der zumindest freien Quantenfeldtheorie auch machen und nützen. Ja, das war die Motivation davon. Gut. Eine Sache, also falls einige, glaube ich, oder zwei haben meine Notes sich schon schicken lassen, vielleicht sind sie ja auch irgendwie schon weitergegeben worden und haben es mehr Leute hier. Das nächste Kapitel, wenn euch das interessiert, also das nächste Unterkapitel werde ich überspringen. Das ist das erzeugende Funktional für reelle Zeit. Da habe ich im Prinzip das letzte Mal nochmal in einer Stunde oder was ausgeixt und die Unterschiede zwischen Euklid und Minkowski und so aufgezeigt. Also ich finde es technisch schon interessant, aber ich habe den Eindruck, es kam nicht wirklich gut an. Es war ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich ist es dann spannend, wenn man halt die Rechnungen selber macht und sich genau Gedanken macht, aber wenn man nur zuhört und es abschreibt, wiederholt sich vieles. Also deswegen werde ich das nächste Mal direkt zu was springen, physikalische Anwendung, Berechnung der Energiedifferenz von Grundzustand und ersten angeregten Zustand beim harmonischen Oszillator, also halt aus diesem Ding noch in 10 Minuten eine Physikgröße rausholen und dann sind wir im Prinzip durch mit der Quantenmechanik und werden mit der Quantenfeldtheorie anfangen mit Pfadintegralen. Gut, dann schönes Wochenende, bis nächste Woche.